SWR 2 Zeitgenossen.
Herzlich willkommen, Klaus-Jürgen Knacki-Deuser bei den SWR 2 Zeitgenossen.
Hallo.
Über diesem Zeitgenossengespräch wird die Frage schweben, ist es gut, wenn sich Moderator und Gastgeber lange kennen? Weshalb schwebt diese Frage im Raum? Weil wir uns seit fast 50 Jahren kennen. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht. Da geht eines nicht, nämlich sich siezen. Kulturprogramm hin oder her. Aber wir schwelgen nicht in Erinnerungen, Ehrenwort, sondern schauen auf Gegenwart und Zukunft. Knacki, die Karnevalssaison 2021 ist vorbei. Du warst mal, weiß ich, aktiv als Redner bei den Sitzungen in Koblenz, Köln und Umgebung. Dieses Jahr null Auftritte oder waren die Zeiten eh schon vorbei?
Die Zeiten waren eh schon vorbei. Ich bin eigentlich vor 2 Jahren sukzessive ausgestiegen und von daher war das jetzt dieses Jahr nicht ganz so schlimm.
Aber du hast eine Comedy-Firma. Kann man das so nennen?
Ich habe eine Firma, Stand Up & More, die aus der Comedy- und Stand-Up-Welt begonnen hat, aber sie heißt also mittlerweile More und wir machen tatsächlich also mehr More als Stand-Up. Also wir machen noch Stand-Up, aber wir machen Beratung und Produktion mittlerweile.
Da muss man natürlich sofort auf Corona zu sprechen kommen, ja, leider. Wie ist Corona für so eine Firma, die Stand-Up and More macht?
Also absolut brutal. Also wir überleben, wir sind 5 Leute. Nur einen Monat lang waren Leute in der Kurzarbeit. Wir haben tatsächlich es geschafft, durchgängig zu arbeiten. Aber mein Gefühl ist es, dass ich seit letztem Jahr März, seit 10. März genau quasi durcharbeite und gezwungen bin, ein neues Format, eine neue Formatidee aus dem Boden zu stampfen, damit irgendwie alle durchkommen, überleben. Wir werden es auch noch eine Zeit lang schaffen, aber irgendwann sollte sich das ändern.
Klar, wir zeichnen diese Sendung hier in Köln auf, in deinem Produktionsbüro. Du lebst hier, arbeitest hier. Was war das für ein Gefühl? Jetzt, ich komme noch mal ganz kurz auf Fastelovend, Fasenacht, Karneval zu reden. Eine Stadt wie Köln ohne diese 5. Saison?
Also da hat total was gefehlt. Also ob ich jetzt auftrete oder nicht auftrete, ich meine, ich bin ja Universal-Rheinländer. Ja? Ich bin ja Koblenzer jung, da leben auch noch meine Eltern und ich bin auch noch ganz häufig in Koblenz, so ist es ja nicht. Aber ich habe gemerkt, dass Fastelovend oder Karneval, ob man es feiert oder nicht, es ist tatsächlich, das sind 3-4 Tage Auszeit, um sich neu zu finden. Und mir fehlt diese Pause. Ich habe so, das ist, finde ich, das Anstrengende an dieser Pandemie, dass es keine natürlichen Pausen gibt. Das ist alles irgendwie auf demselben Level. Du stehst morgens auf, dann arbeitest du, dann finde ich, geht der Tag ganz gut vorbei und dann kommt irgendwann ein Abend, wo du denkst, was mache ich denn jetzt noch? Ich kann nicht noch ein Buch lesen, Netflix habe ich ausgeguckt, mir fällt nichts mehr ein quasi. Ich habe hier Rosenmontag allen freigegeben, ja, weil wir gesagt haben, wir machen frei. Macht, was ihr wollt, wir müssen nicht feiern, aber wir brauchen diese Pause.
Ja, da hat der Chef sozusagen zu den Angestellten gesprochen, schätze ich mal. Bräuchte der Comedian sozusagen auch den Applaus wieder verstärkt? Also ist ja fast therapeutisch, auch für einen dann selbst. So habe ich das jetzt eben in der Antwort verstanden.
Ja, also sag mal so, dadurch, dass ich nicht mehr ganz so viel auftrete, sondern wirklich mehr oder weniger in der Beratung, in der Produktion und in der Formatentwicklung bin, geht's mir ganz gut, weil ich habe tatsächlich unfassbar viel zu tun. Also ich denke auch manchmal, das ist so ein bisschen das Problem, was die Politik betrifft, dass die Politik ja gar nicht diese Nöte hat, die die meisten Menschen haben, weil die sind ja unfassbar wichtig im Moment. Die haben ja unfassbar viel zu tun. Ja, die gehen dann abends vielleicht mal nach Hause und wissen auch nicht, was sie machen sollen. Aber eigentlich sind die den ganzen Tag beschäftigt, werden immer wertgeschätzt, haben das Gefühl, sie müssen machen. Aber die armen Künstler und Künstlerinnen, das ist einfach ein Riesenproblem. Das ist nicht nur ein finanzielles Problem, das ist einfach ein Problem. Was mache ich denn mit mir? Wo geht das hin? Ich habe mich dadurch ein bisschen gerettet, dass ich vorher schon in die andere Welt ein klein wenig rübergerutscht bin. Aber natürlich würde ich auch gerne mal wieder auftreten vor Leuten.
Man will sich auch selber mal ausprobieren, wieder, ob es noch klappt, ne, ob man es noch kann.
Einfach mal so was hören und so ein, weißt du, Applaus ist so immer ein direktes Lob. Ja, da sagt mal einer, ey, war toll. Ja, klar ist immer irgendeiner, dem es nie gefällt, aber eigentlich gehst du immer so ein bisschen raus auf Adrenalin, beschwingt nach Hause. Und jetzt gehst du halt nach Hause und denkst so, Rasen kann ich noch nicht mähen. Geguckt, habe ich alles, was soll ich denn machen? Ach, guck mal, war schön, die Tulpen kommen raus. Ja, kann aber auch noch nicht schneiden. Ist nicht ganz einfach.
Es sind nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer Experten im komischen Fach. Du warst viele Jahre im WDR zu sehen. Die Sendung Nightwash ist deine Erfindung, so hast du sie moderiert. Oder ist Erfinden zu generös?
Nee, das ist tatsächlich das. Ich hab das erfunden. Ich habe das von klein auf aufgebaut, entwickelt und habe es dann halt auch irgendwann mal wieder weitergegeben. Aber eigentlich habe ich ganz viele solcher Sachen gemacht. Wir haben in Koblenz ja mit einer Theatergruppe, die nie gelungen, begonnen. Und da sind im Prinzip zwei Koblenzer Jungs, der Ralf Günther, der dann Brainpool gegründet hat, und ich, wir sind zwei Koblenzer Jungs, die ausgewandert sind, um deutsche Comedy-Geschichte zu schreiben. Dass wir deutsche Comedy-Geschichte schreiben, weiß ich gar nicht. Aber wir wollten berühmt werden und wir fanden, Humor braucht einen Platz in Deutschland, weil das wird in Deutschland bis heute immer noch so ein bisschen zwielichtig bewertet. Ja? Also sie sind lustig, haben sie auch was zu sagen? Ja. Ja, da musst du aber den Leuten erst beweisen.
Ja, das ist der feine Unterschied zwischen Kabarett und Stand-up-Comedy oder Comedy generell. Die einen werden gelobt, die anderen werden, registriert.
Ja, klar. Also so, genau.
Dieses Nightwash, der Waschsalon sozusagen, der hatte dann so eine Art, heute würde man sagen, der war dann wie ein Superspreader. Es gab es auch in, oder gibt es das noch in anderen Provinzstädten?
Ja, klar. Also ich meine, da kann ich jetzt, sage ich mal, 4 Stunden drüber reden. Der Unterschied zwischen zum Beispiel Amerika, USA, England und Deutschland war, dass wir eigentlich keine Infrastruktur für Stand-up-Comedy haben. Also wir haben in Deutschland eine urbane Studentenkultur und dann haben wir die Kabarettkultur 50+. Die ist aus der Historie der freien Theaterkultur einfach entstanden, dass wir diese freien Theaterbühnen haben, dass wir Kabarettbühnen haben. Und die armen Stand-Upper haben irgendwie bis 35 was zu tun, da geht ein Hut rum und danach haben sie nichts zu tun. Und wir haben mit Nightwash eigentlich Stand-Up von den klassischen Bühnen emanzipiert. Wir haben denen gezeigt, du brauchst eigentlich nur eine Mini-Bühne, einen Bierkasten, da kannst du dich draufstellen, das kannst du in der Kneipe machen oder im Waschsalon machen oder im Friseursalon machen. Das war die eigentliche Humorrevolution, dass wir die Infrastruktur verändert haben. Und das hat sich mittlerweile sehr etabliert. Wir haben aber noch keine wirklichen Stand-Up-Clubs wie in Amerika. Also wo du hingehst, sagst du, ein cooler Club, der macht Stand-Up, wo du 70 Minuten unterhalten wirst, ein Bier trinkst und sagst, egal wer kommt, der wird schon einer gut sein. Das wäre so der finale Step, der mir noch vorschwebt, den ich noch nie so ganz oft hinbekommen habe. Aber diesen Traum oder diese Vision habe ich noch nicht ganz beiseite gelegt.
Wenn man auf deine Internetseite guckst, lieber Knacki Deuser, heute der Gast in SWR 2 Zeitgenossen, dann sieht man, du moderierst auch Firmen-Events, Incentive-Tage, bist Business-Coach, Galashows auch mal gerne. Ging da noch was jetzt im letzten Jahr oder war das auch reduziert?
Es ist alles reduziert. Mhm. Also wir haben ganz viel, man muss wirklich sagen, mein Hauptjob mittlerweile ist, dass ich Vorträge halte, so Impulsvorträge zum Thema Innovationskultur. Also weil ich glaube an neue Ideen, glaube, dass Ideen, Kreativität wie Humor kein genetischer Defekt ist, sondern es ist ein Mindset und Training und eine Frage einer Unternehmenskultur. Also du musst in Unternehmen, Organisationen eine Kultur etablieren, die überhaupt Ideen zulässt. Ich finde, das siehst du in Deutschland so deutlich. Wir waren die Ersten, die einen Impfstoff hergestellt haben. Also Skills haben wir ohne Ende. Wir sind aber in keinster Weise kreativ, agil, flexibel. Ja, also für mich der Gedanke, dass eine Bundeskanzlerin sich nicht impfen lässt, ist für mich das ist absurd. Ich habe jemanden gewählt, oder nicht unbedingt ich, aber viele, die dieses Land regiert und sie lässt sich nicht impfen, weil sie sagt, ich muss eine Fairness machen. Das ist eine Verpflichtung, dem Land gegenüber sich impfen zu lassen, damit so jemand gesund ist. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und diese Sachen, dass man keine Hotlines hinkriegt, ja, weil man einfach nicht in der Lage ist, Regeln zu ändern. Regeln sind dafür da, dass Menschen gut miteinander leben, nicht, dass eine Regel als solches durchgesetzt wird. Ja, da sind die Hotlines zusammengebrochen. Warum haben die nicht gesagt, alle mit einem geraden Geburtsdatum rufen zu einer geraden Uhrzeit an und die anderen mit einer ungeraden? Dann heißt ja, das hören aber nicht alle. Ja, aber wenn es 30% hören, hast du die Hotline entlastet. Das ist das, was mich wirklich wahnsinnig macht in Deutschland. Das ist, was ich rede. So, um darauf zurückzukommen, wir haben schon Jobs kreiert. Nämlich, wir haben ganz viel aufs Online gemacht. Aber auch da musst du wieder Mindset ändern, weil sobald etwas online ist, ist keiner bereit, dafür viel Geld zu bezahlen.
Ich habe anfangs in diesem Gespräch bei den SWR-Zeitgenossen das Du entschuldigt. Mhm. Klaus-Jürgen Knacki-Deuser und ich waren gemeinsam in Koblenz in einer Gymnasialklasse, haben Abitur gemeinsam gemacht. Ich sag mal so rum, ich will jetzt nicht behaupten, dass du ein schlechter Schüler warst, aber du warst so ein, heute wird man sagen, Just-in-Time-Produzent und hast, glaube ich, deine Entertainer-Qualitäten entwickelt, weil entweder es bei den Lateinvokabeln geklemmt hat oder bei den Geschichtsdaten. Ist der Verdacht richtig?
Ja, ja. Also, ja, ich war schon, habe ein ganz gutes Abi gemacht und bin auch gut durchgekommen, aber ich war Just-in-Time. Mhm. Wobei mich Geschichte viel mehr interessiert hat. Ich meine, du hast doch Geschichte studiert.
Ja, ja.
Rückblickend muss ich sagen, wäre das auch eines der Fächer gewesen, was mich am meisten interessiert hat. Ich war damals eigentlich mehr auf Mathe und Bio und sowas, weil das habe ich alles so nebenher irgendwie hingekriegt. Aber ja, ich habe mich da echt ich habe mal einen Deutschvorsatz bei der Frau Siegel vorgelesen, der nicht auf meinem Blatt Papier stand. Und das habe ich tatsächlich 3-4 Minuten durchgehalten, bis die hat das aber dann gemerkt und hat mich dann gefragt, ob ich nochmal den zweiten Absatz wiederholen könnte. Und dann bin ich aufgeflogen. Aber sie hat mir hinterher gesagt, dass sie das sehr beeindruckend fand, dass ich das durchgezogen habe. Naja, heute versuche ich allen beizubringen, denkt, nutzt die Schule, arbeitet ein bisschen anders. Mhm. Aber ich bin meiner Schulzeit und meiner Schule unfassbar dankbar. Also unsere zwei Musik- und Geschichtslehrer, die haben im Prinzip mich auf die Bühne geholt und die haben tatsächlich eine Form von Mentoring vorgelebt, die ich versucht habe, ein bisschen weiterzugeben.
Woher kommt der Name Knacki eigentlich?
Also, ja, ein ewiges Thema. Der Oberbürgermeister, der Hörter, der damals in Koblenz Oberbürgermeister war, der hat tatsächlich mal meine Eltern mit Herr und Frau Knacki angesprochen, weil die dachten, das wäre mein Nachname. Der kam tatsächlich von meiner Schwester, von Knacks. Und wie Kinder sind, ich war 5 oder ich war 6 und die war 3. Und dann hat sie ein I dran gesetzt und dann kam aus Knacks Knacki. Und dann hat sich keiner über die Zweitbedeutung Gedanken gemacht und zog sich das so durch. Und die nie gelungen, meine erste Theatergruppe war eine Gruppe, also keine Einzelnamen. Sonst hätte ich mich vielleicht Philipp Le Valois genannt. Und dann lief das erste Mal Nightwash und WDR im Abspann Knacki-Deuser. Und ich so, hä? Ich heiße doch Klaus-Jürgen. Und die, naja, aber Knacki ist eine tolle Marke. Und ich so, ja, ist egal, dann lasst es. Das würde ich heute so nie wieder machen. Also nichts gegen Knacki und nichts gegen Klaus-Jürgen. Aber ein Name, es geht nicht nur um die Bekanntheit, es geht auch, was dahinter steckt. Ja, und ich musste das oft in meinem Leben erklären. Und oft immer so, Knacki, kann man denn so jemanden engagieren? Wenn ich heute Leute coache, dann finde ich, ist also so Branding, also Personal Branding heißt das ja heute. Und der Name ist ein Teil der Marke, ganz wichtig. Ich habe es ein wenig verpasst, jetzt heiße ich so und jetzt ist es mir auch ehrlich gesagt egal, ich bin jetzt auch so alt, jetzt müssen sie damit leben.
Also unser gemeinsames Klassenerlebnis war, wenn ich extemporiert habe, dann habe ich mich abschrecken lassen vom Lehrer, der gesagt hat, Volk, du bist ein Sprudelkopf. Du warst auf dem Ohr schwerhöriger, wenn derselbe Lehrer sagte, Knacki, du bist ein Schwätzer. Mal überlegt, woher dieses performative Talent kam oder kommt.
Also sag mal, ich kann dir nur sagen, ich weiß genau, selbst die Lehrer haben zum Beispiel Schwätzer, das haben sie sich, glaube ich, nur ein oder zweimal getraut. Da wurde ich fuchsteufelswild, weil ich bin damals schon, bin die dann auch, also ich hatte immer so, ich lasse mich doch von keinem, ich lasse mich noch nicht mal vom Lehrer beleidigen. Ja. Aber ansonsten habe ich das, wie das immer so ist, gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich so viel geredet habe. Ich wollte Lehrer werden. Ich fand eigentlich Lehrer ganz toll. Und da habe ich mich nicht getraut, weil alle gesagt haben, du kannst doch kein Lehrer werden, es gibt so viele Lehrer. Und es gibt irgendwo einen ersten Aufsatz aus 5., 6. Klasse, irgendwo fragt ihn, was willst du werden? Und ich habe gesagt, Lehrer und Hilfsbeetle. Also ich hatte schon immer so eine Tendenz zum Schaugestell. Hat nichts in meiner Familie zu tun, hat überhaupt niemand kommt daher, alles sehr gestandene Menschen, ganz normal. Ich weiß es einfach nicht. Ich hatte Spaß gehabt zu erzählen. Ich habe tatsächlich Spaß, Leute zu unterhalten. Also das ist für mich, warum ich heute mit meinem Job so glücklich bin, weil ich ein bisschen zu dem Lehrer geworden bin. Ich kann Leute managen, ich kann mit denen was machen. Ich darf manchmal trotzdem reden, dass sie mir zuhören wollen oder müssen. Das ist dann auch egal, aber ich habe genug zu machen, dass sie mir auch manchmal zuhören müssen. Aber dieses mit Leuten arbeiten und die dazu bringen, dass sie strahlen oder sagen, das ist ja eine super Idee, das machen wir jetzt. Also das finde ich bis heute toll. Und ich glaube, das ist eigentlich die Quelle des Sprudelns.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Comedian-Business-Coach Klaus-Jürgen Knacki-Deuser. In der rheinische Frohnatur bist du eigentlich nicht geboren, nee. Nämlich in Kaiserslautern und dann nehme ich an, mit der Beamtenlaufbahn des Vaters nach Koblenz gelangt.
Ja, mein Vater war so, der ist Agraringenieur, also der hat so Flurbereinigung früher gemacht und ist tatsächlich von Bad Kreuznach nach, also die Cars sind es irgendwie bei uns, von nach Kaiserslautern, nach Koblenz, nach Köln. Das heißt, jetzt als nächstes ziehe ich dann nach New York oder so.
Ja. Hast du noch eine Erinnerung so an das Koblenz deiner Kindheit? Ich frage deshalb, weil ich meine, für mich war es ein bisschen zu viel bei den Soldaten, ein bisschen zu viel im Kavi-Katholizismus. Und nur einmal im Jahr, nämlich an Fasenacht, hat man 4 Tage, 5 Tage lang richtig so die Sau rausgelassen.
Also ich habe eine total gute Erinnerung an Koblenz. Es war mir dann irgendwann zu klein, aber meine erste Jugend war, es ist so ein kleiner Vorort, der wurde erst zugemeint. Das heißt, ich bin fast auf dem Dorf aufgewachsen und immer im Wald. Dann kam meine Sportzeit, das heißt, ich war immer mit dem Sport unterwegs. Ja, wir hatten ganz viele Soldaten, wir hatten, meine Trainer waren noch ein Oberst und ein Hauptmann. Das waren noch zwei verschiedene Welten. Und dann fing die Theaterwelt an und da fand ich Koblenz am Anfang durch das Schultheater, das Landesjugendtheater, was sie dann gegründet haben und die Kulturfabrik, toll. Aber wir wussten, wenn wir den nächsten Schritt machen müssen, müssen wir in die nächste große Stadt. Und das war eigentlich Köln oder Berlin. Berlin habe ich mich nicht getraut, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war mir zu weit weg. Und meine anderen zwei Freunde waren noch in Koblenz. Also bin ich nach Köln gegangen.
Du nennst Koblenz weiterhin deine Heimat. Mhm. Das weiß ich. Wie ist es bei dir? Ab wann kommt das Heimatgefühl durch, jetzt geografisch? Bei mir ist es so, wenn ich von Süden nach Norden fahre, Richtung Koblenz, dann muss ich irgendwo hinter Mainz das Buch weglegen und aus dem Fenster gucken im Zug und sehe dann den Rhein. Wie ist es bei dir, wenn du von Köln nach Koblenz kommst?
Kommt immer drauf an, welche Strecke ich fahre, aber in der Regel bei Mendig, wenn ich die A61 fahre, weil dann sehe ich den Fernsehturm und dann kommen plötzlich die ganzen kleinen Dörfer, da habe ich überall Handball gespielt, da weiß ich, da ist Mühlheim Kärlich, da kennst du plötzlich alles, aber weißt du, da warst du. Das ist tatsächlich so für mich immer die Grenze, oder ich fahre oben über die A3. Aber da dauert es ein bisschen länger. Da muss ich eigentlich erst Montabaur und dann nach Montabaur runter. Ja, das ist einfach so unfassbar verhaftet. Ich finde, ich habe auch immer überlegt, was ist denn jetzt so Heimat? Einerseits bin ich immer auf der Suche gewesen, in die große, weite Welt zu gehen. Meine Frau kommt aus New York, meine Tochter lebt gerade in Los Angeles. Und ich habe auch immer davon geträumt, eigentlich in der Welt zu leben. Aber Koblenz, das ist der Ort, wo man Menschen aus allen Generationen kennt. Also nachdem ich nach Köln gezogen bin, habe ich mich eigentlich bis, als meine Tochter dann mal in die Schule gegangen ist und dann hast du ein paar andere kennengelernt, immer in demselben Umfeld bewegt. Die waren alle gleich alt, die haben gleich gedacht, du bist in dieselben Kneipen gegangen, dasselbe. Aber in der Heimatstadt, da hast du alte Menschen, junge Menschen kennengelernt, da waren welche verwandt, da hast du die. Und das so rückblickend, das habe ich in Köln natürlich so nie erlebt. Ja, ich kenne in Köln super viele Menschen und bin total glücklich hier, so ist es ja nicht. Aber dieses Gefühl, wenn ich nach Koblenz komme, das ist einfach viel, viel stärker. Und dabei kenne ich gar keinen mehr. Ja, das ist ja nicht mehr so, dass ich die alle noch kenne. Aber du fährst da rum und diese Erinnerung, du bist da ein Schulweg und da die erste Freundin und da hast du Sport und da bist du gefeiert worden und da sind wir durch die Kneipen und haben die ersten Plakate aufgehangen. Wir haben Aktionen früher für unsere ersten Auftritte gemacht. Weißt du, bis in jede Kneipe hast du ein Plakat. Hast dich aber nicht getraut zu fragen. Also hast du überall was zu trinken bestellt. Ja klar, waren wir nach der 10. Kneipe hackevoll. So, aber diese Erfahrung, grandios.
Der Koblenzer Humus ist es ja auch, dem du die Karriere im Prinzip verdankst. Ohne die beiden Lehrer, Tingel und Tangel, lassen wir es mal bei den Kosenamen, wärst du nicht dieser Improvisator, Selbstdarsteller zum Teil auch geworden. Die haben dich befeuert, haben dir den Mut dazu gegeben, so habe ich das erlebt. Es gab 2 legendäre Shakespeare-Aufführungen, den Sommernachtstraum und den König Lear, an den kann ich mich entsinnen. Da bist du, glaube ich, selber auf den Draht gekommen. Das kann ich ja.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe damit nie gerechnet. Dann hat mich der eine Lehrer so quasi mit reingeholt. Dann habe ich noch meinen Partner dann kennengelernt, mit dem wir dann 11 Jahre gespielt haben. Aber eigentlich wollte ich wollte Lehrer und Sportler werden. Also das war eigentlich so mein ganz großes Ding. Und dann bin ich halt nach Köln gegangen, habe dann Leichtathletik beim ASV Köln gemacht, aber dann halt leider auch nur so ein Jahr richtig, weil dann war ich halt permanent verletzt und habe BWL studiert.
Ja.
Und im Prinzip fragten die anderen mich dann, ob ich das nicht so ein bisschen helfen kann, das Business zu organisieren. Weil die sagten, du kannst doch sowohl spielen als auch machen. Und ich habe eigentlich als Macher begonnen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die viel mehr Spaß haben auf der Bühne als ich, wenn ich nur mache. Und dann habe ich halt gesagt, ich mache mit. Und das war dann ein langer Weg, weil ich eigentlich immer erst was gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wäre aber gut, wenn du das jetzt auch noch könntest. So, das heißt, ich habe eigentlich erst jongliert und dann jonglieren gelernt. Ich habe erst Theater gespielt und dann Schauspiel gelernt. Ich habe erst gesungen und dann gelernt zu singen. Ich würde das heute ganz, ganz vieles anders machen aus der Erfahrung, die ich habe. Aber im Prinzip bin ich durch das Machen einfach an die Position gekommen. Und irgendwann habe ich mich, sage ich mal, an eine Position hingearbeitet, wo mir gar nichts anderes übrig blieb, als immer wieder weiterzugehen. Also ich habe oft Projekte gestartet, weil ich eigentlich nicht wusste, was der nächste Schritt ist. Weil ich immer dachte, na, wenn du dich jetzt als Schauspieler irgendwo bewirbst, kriegst du keinen Job. Ja? Wenn du dich als Sänger bewirbst, kriegst du keinen Job. Als Tänzer, da sind doch alle viel besser als du. Als Komiker gab es ja gar nicht den Job. Was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich fast aus der Not heraus immer wieder Projekte gestartet, weil ich dachte, du musst ja irgendwo Geld verdienen.
BWL eben angesprochen, das war sozusagen die Rückversicherung. Mhm. Also hätte ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, auch damals nicht, jedenfalls nicht als Abiturient, dass du auf sowas Seriöses, weil du es dir nicht zugetraut hast, Comedian oder Schauspieler zu werden?
Obwohl ich da gar nicht dran gedacht habe. Ich wollte Lehrer werden, ganz ehrlich. Ich wollte Lehrer und Leichtathlet werden. So, und für Leichtathletik war ich okay, aber nicht Weltklasse. Und Lehrer haben mir alle von abgeraten, weil alle gesagt haben, willst du ein bisschen Geld verdienen? Ein bisschen Geld will ich schon verdienen. Machst du nicht. Und dann habe ich meinem Instinkt, oder meinem, ist ja auch gut, aber meinem Gefühl einfach nicht vertraut. Und dann haben wir mit dem Theater angefangen und dann habe ich, anders, ich bin echt ein guter BWLer und ich bin auch ein guter Mathematiker. Das haben die Leute nur nie so richtig mitgekriegt. Meine Frau studierte Mathematik und meine Tochter ist Softwareingenieurin. Also ich bin der einzige Comedian, der Gags auf Excel-Tabellen geschrieben hat. Das hat aber nie einer so richtig gerafft, bis irgendwann später, dass die gesagt haben, du hast ja ständig die Zahlen im Kopf und rechnest, klar. Und ich habe einfach irgendwann rational gesagt, Humor ist eine Riesennische in Deutschland. Ich habe in Investitionslehre 1, das werde ich nie vergessen, gelernt, die Menschen werden, das war 1984, 85, demnächst mehr Zeit haben wie heute. Ja, was werden die machen? Ja, es wird Automatisierung, also wir waren da noch nicht bei Industrie 4.0, wir waren einen Schritt davor, aber dieselben Probleme. Mehr Zeit, die Leute müssen beschäftigt werden, Humor, Tourismus, das sind die großen Themen. Und ich habe einfach immer gesagt, die Leute lachen total gerne und immer sagen alle, ja, die Deutschen sind nicht lustig, wir sind nicht lustig. Dann habe ich gedacht, das ist doch totaler Blödsinn. Und wenn man davon redet, über den Tellerrand zu gucken, dann musst du genau dahin gehen, antizyklisch agieren. Und so habe ich mir eigentlich immer schön geredet, dass wir mit Humor Geld verdienen werden. Und ich habe das natürlich manchmal ernst genommen und manchmal habe ich es einfach auch nur erzählt. Aber ganz tief in mir habe ich dran geglaubt, habe ich gedacht, also wenn die alle sagen, dass man damit kein Geld verdienen kann, dann werden wir damit Geld verdienen.
Ja. SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Comedian, Autor, Business Coach Klaus-Jürgen Knacki Deuser. Wie wichtig war das Kölner Netzwerk, was du ja gefunden hast, als du in Köln angefangen hast? Den Namen Ralf Günther hast du eben schon erwähnt, der sich ja dann später zum Produzenten bei Brainpool, unter anderem dann für Stefan Raab und anderes entwickelt hat. Kann man so nur Karriere machen oder eine Karriere anfangen?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind das Netzwerk. Wir waren nie in einem Kölner Netzwerk drin. Die Kölner haben uns nicht gewollt. Die haben uns ausgeschlossen. Es gab unterschiedliche Netzwerke. Es gab ein Netzwerk von der SPO, von der Sporthochschule. Es gab eins um Bockmeier, um Heller von Sinnen, Dirk Bach. Da waren wir nie drin. Wir haben ein Koblenzer Netzwerk aufgebaut.
In Köln.
Wir sind das Comedy-Netzwerk in Köln. Mhm. Ja? Ausgehend von Ralf Günther und mir mit Sicherheit, dann von ganz vielen Koblenzern, die nach Köln gekommen sind. Auch im Karneval, das sind doch ein Drittel sind Koblenzer, die alle hier rübergekommen sind. Warum sind die denn hier hingekommen? Weil wir hier angefangen haben. Andreas Grimm, Musikprofessor, hat ganze Musiken geschrieben. Roberto Capitoni ist nun kein geborener Koblenzer, lebt in Koblenz, aber auch hier. Aber wir haben eigentlich hier eine Welt vorgefunden, die groß genug war, urban genug war, auf unseren Humor zu reagieren. Aber wir haben immer unseren eigenen Weg gegangen und haben unser eigenes Netzwerk aufgebaut, auch im Karneval. Ich habe immer dagegen kämpfen müssen, immer, du bist doch ein Koblenzer. Was machst du denn hier im Kölner Karneval? Du bist doch kein Kölner. Da habe ich gesagt, nee, ich bin Wirtschaftsflüchtling. Ja? Ich komme aus Koblenz, wir hatten nichts. Wir hatten nur eine Karnevalssitzung mit einem Präsidenten. Und der war Redner und Funkmarieche zugleich. Da haben die Kölner gelacht und haben gesagt, Junge, du darfst bleiben. Ja? Aber das ist doch nicht so, dass die einen eigentlich mit offenen Armen aufnehmen. Ja? Die Kölner sind total nett. Ja? Die sind super tolerant, wenn du Kölner bist.
Dann warst du mal eine Weile in New York. Hast da unter anderem Step-Tanz gelernt und andere Dinge. Gehe ich recht in der Annahme, dass du auch die Ideen dort aufgesogen und dann hier reimportiert hast zum Teil?
Also ich behaupte ja immer, wenn man, einmal kurz ausholen, Kreativitätsprozesse. Und da gibt es so Ideen-Hacks. Und das eine ist gefährliche Freunde. Und gefährliche Freunde ist Research. Und ich sage immer, wenn du ein Comedy-Programm schreiben willst, dann würde ich mir nicht 10 Comedy-Programme angucken. Wenn ich eine Oper schreibe, würde ich mir nicht 10 Opern angucken, weil du ständig nur in so einer Ideen-Echokammer bist. Von daher war New York natürlich ganz toll. Ich war eigentlich, längste waren 3 Monate da. Ich war aber jedes Jahr zwischen 2 und 3 Monaten da. Ich habe immer das ganze Jahr gearbeitet, habe ich mein Geld da ausgegeben und habe da trainiert. Und ich habe mir alles angeguckt, nur eigentlich so gut wie keine Comedy. Ich habe mir Musicals angeguckt, Opern angeguckt, ganz viel Tanztheater angeguckt, so Musiksachen angeguckt. Was ich aber mitgenommen habe, ist diesen Mut, über den Tellerrand zu gucken und es einfach zu machen. Ja? Ich finde nicht alles toll, was die Amis machen, aber trotzdem, ich finde diesen Optimismus und diese Art und Weise, die sind genauso eifersüchtig. Da gibt es genauso großen Karrierekampf wie hier, aber die haben einen besseren Stil, das zu verkaufen. So, good for you, it's good for you. Das erzählen die, denken eigentlich, nein, überhaupt nicht, gönnen dir es gar nicht, aber die sagen es. So, das habe ich tatsächlich mitgenommen und das Steppen. Aber viel mehr beeinflusst haben uns die Monty Pythons und, sage ich mal, es gab so eine Fools-Bewegung aus Amsterdam. Da sind die ganzen kaputten Comedians gelandet aus der ganzen Welt, die nicht weiter wussten. Und das waren eigentlich so, also obwohl wir ja außer mal einem Bier nie irgendwas zu uns genommen haben, aber da waren die abgefahrenen Ideen. Also aus Amerika habe ich eigentlich immer diesen Spirit mitgenommen.
Dann machen wir jetzt nach dem Monty Python-Motto Now for something completely different. Die Frage, die du eben schon mal kurz erwähnt hast, wir kennen uns aus der Schulzeit, habe ich erwähnt, die war überwiegend von Freundschaft geprägt, aber auch von Rivalität, nämlich in der Leichtathletik. Die ersten 200 Meter konnte ich mithalten, kann ich mich entsinnen. Danach hat er mich gnadenlos abgehängt, der Kerl. Dann habe ich dich mal gesehen, deutsche Leichtathletikmeisterschaften über 1500 Meter starten. Und dann warst du verletzt leider, oder? Und dann habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal im Internet gescrollt, die alte Liebe Leichtathletik im Internet nachgeguckt. Und wen sehe ich? Klaus-Jürgen Deuser im Trikot der deutschen Seniorennationalmannschaft. Entschuldigung, wie bekloppt ist denn das?
Ja, das ist meine größte Idee. Also ich habe vor 4 Jahren, habe ich wieder begonnen, weil ich, das war immer meine große Liebe, das Laufen. Ich habe es auch nie so ganz aufgehört. Ich habe auch immer mal wieder irgendeine 10 Kilometer oder Halbmarathonzeit rausgehauen. Aber, und dann habe ich 10 Jahre, bin ich überhaupt nicht mehr gelaufen, weil ich Kreuzbandriss hatte, 3-mal Meniskus, Achillessehne. Und vor 4,5 Jahren habe ich nach einem Tennisspiel, weil ich mich so geärgert habe, dass ich gegen jemanden verloren habe, der eigentlich so viel unfitter war als ich, aber 40 Jahre gespielt hat und ich eben nicht, hat er mich am Ende echt noch besiegt. Dann komme ich nach Hause und meine Frau, sehr geduldig mit mir, sagt, kann nicht wahr sein, jetzt warst du 7 Stunden auf dem Tennisplatz, jetzt kommst du noch schlechter gelaunt nach Hause, als du schon hingegangen bist, weil du so nervös war, geh laufen. Und dann bin ich erstmal wieder laufen gegangen und kam nach Hause und habe gesagt, Schatz, ich laufe wieder. Und 6 Wochen später habe ich gesagt, ich habe mir mal was überlegt, man bräuchte ein Ziel, und ich möchte in Malaga bei den Masters, bei der Seniorenweltmeisterschaft laufen. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Und nächstes Jahr ist Göteborg. Und da bin ich dann bei den M60. Und das ist meine Chance. Also das ist der einzige Vorteil, älter zu werden. Ansonsten finde ich älter werden ganz doof. Und da will ich nochmal richtig Gas geben. Und da will ich dann ins Finale über 800 und 1500.
SWR 2 Zeitgenossen. Heute mit dem Comedian, Business Coach, Trainer, Leichtathletik-Ass Klaus-Jürgen Knacki Deuser. Warum Tempolaufen, frage ich mich immer. Also beim Joggen bin ich bei dir dabei, mache ich auch nach wie vor gerne. Aber Tempolaufen gegen andere brauche ich nicht mehr.
Ja, also sag mal so, ich habe vor dem Wettkämpfen, bei dem Part, die ich gemacht habe, ich bin auch manchmal nervös, wenn ich auf eine Bühne gehe. Das ist jetzt nicht mehr so unfassbar schlimm. Aber hin und wieder hast du mal ein bisschen Lampenfieber. dieser Staat oder dieses Staats, das ist das Schlimmste, was ich, glaube ich, in den letzten 40 Jahren gemacht habe. So viel Angst. Da stehst du da und du weißt, du musst ja eigentlich nur zwei Runden laufen. Es geht um nichts. Da sind irgendwelche alten Männer, die da irgendwie nochmal irgendwie einen Adrenalinschub haben oder einen Testosteronschub haben, was auch immer. Ist das lustig? Also diese Weltmeisterschaft, das war das tollste Sporterlebnis in meinem ganzen Leben. Ich habe sowas Großartiges noch nie erlebt. Die sind ab 35. Wer ist mit 35, bitte schön, Senior, wie albern. Ja, aber die sind 95 plus. So, dann laufen die in den Altersklassen. Da waren beim 60-Meter-Lauf 6 Männer, die älter waren als 95. Es hat dir so viel Hoffnung gegeben. Und ich laufe halt gerne schnell. Und sage ich mal so 5 und 10 Kilometer, die laufe ich auch schon wieder richtig fit und amtlich. Aber du merkst leider bei so 800 das Alter, weil dir fehlt die Schnellkraft. Die, also ich bin das erste Mal da und habe ich gedacht, hey, also 2 Minuten, die läufst du doch nach 6 Monaten Training wieder. Unmöglich. 2,18 laufe ich, ja, und bin 4, 5, 6 schnellster in Deutschland. Ja. Aber ich trainiere halt in einer, ja, ich habe jetzt das große Glück, dass ich in einer Trainingsgruppe trainiere vom ASV Köln mit, wir haben 3 deutsche Vizemeisterinnen, die da mit trainieren. Da komme ich beim einlaufenden Kilometer mit und dann weg. Reden die so und dann sind die weg. Ja. Die eine ist jetzt gerade 3000 Meter in der Halle Dritte geworden. Ja, und jetzt habe ich einen Förderverein gegründet und versuche das auch so ein bisschen zu unterstützen und zu helfen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, das ist so lustig und es rettet mich auch durch diese anstrengende Zeit, weil ich dann meinen Trainingsplan kriege. Ich muss dann lernen im Alter, dass Training nicht das Problem ist, Regeneration ist das Problem.
Knacki Deuser, heute der Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Richtest du das Training nach dem Tag oder den Tag nach dem Training?
Ja, weiß ich nicht. Darf ich das sagen? Was ist deine Priorität? Ja, eigentlich nach dem Laufen. Also ich bin da sehr strukturiert. Ich glaube, die Leute, die unterschätzen mich immer gerne, wie planend ich bin und ich die Sachen durchgehe. Ich setze Anker, das heißt, ich habe dienstags und samstags festes Tempotraining. Die Tage werden gesetzt. Donnerstag ist ein bisschen flexibel und die anderen plane ich so ein bisschen drumherum. Das heißt, das mache ich dann meistens am Sonntag und gucke mir das dann. Aber ich nehme mir eigentlich genau vor, für die Woche, wann ich laufe. Weil wenn ich sage, ich laufe, wenn ich Zeit habe, dann wird das nie gehen. Und die stehen in meinem Kalender hier im Büro. Die wissen genau, wann die Sachen einzutragen haben. Klar, wenn ein Riesenjob kommt, dann mache ich auch den Job. Aber eigentlich plane ich ganz viel um meine Laufeinheiten. Und im Moment, ja, jetzt sind wir gerade wirklich, bin ich nochmal so für mich dran. Wie kriege ich die Regeneration besser hin? Was muss ich bei der Ernährung achten? Guck ein bisschen aufs Schlafen. Ich habe jetzt so den Trick rausgekriegt. Schnelle Läufe sind schnell, aber die langsamen Läufe mache ich ein bisschen langsamer, weil ich muss mich besser regenerieren. Das ist so die große Lehre, die ich im Alter aus dem Training gezogen habe.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Comedian, Business Coach, Trainer, Leichtathletik-Ass Klaus-Jürgen Knacki Deuser. Deine Prognose interessiert mich noch zum Schluss oder fast zum Schluss. Irgendwann sind wir alle geimpft. Wird es so wieder wie früher oder ist die Zeit, wo man sozusagen in engsten Behältnissen gelacht hat, erstmal vorbei?
Wenn wir nur ein wenig bereit sind, die Chancen zu ergreifen, die uns diese doofe Zeit bietet, wird es besser, als es vorher war. Weil wir werden wieder lachen, wir werden auch wieder ausgehen. Und wir werden für einen gewissen Zeitraum auch Events und Kulturveranstaltungen vielleicht sogar mehr schätzen als vorher, weil wir hingehen. Ja, ich glaube, die Leute werden erst trinken, dann werden sie tanzen und dann werden sie sich was anschauen. Aber sie werden wieder rausgehen. Wenn wir aber clever sind und verstehen, dass wir Digitalisierung und digitale Prozesse und Abläufe nicht ganz aus unserem Leben wegschieben können, dann können wir das Beste aus dieser Zeit mit rübernehmen. Weil Konferenzen zum Beispiel sind ganz wichtig, aber nicht jede. Es gibt ganz viele Sachen, die kann ich super gut auf Zoom oder auf FedApps oder auf Teams oder was du auch immer machst machen. Wir haben gerade den Job des Zoom-Animateurs entwickelt. Ja, weil es gibt so viele Partys und du brauchst Menschen. So, da sitze ich gerade dran und wieder versuche ich was Neues zu entwickeln. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere komplett ersetzen muss. Aber wir haben, und das hat Deutschland nicht verstanden. Wir reden seit Jahren von Digitalisierung und wir merken, dass wir es nicht hinkriegen. Wir kriegen die Systeme nicht miteinander verkoppelt. Wir kriegen die Daten nicht wirklich in einer Basis zusammengebaut. Darum geht es aber, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, also im Business, aber in der Kultur auch. Es gibt Streaming-Events, die funktionieren. Die meisten werden wieder live sein, aber wir werden auch gewisse Formen digital machen. Und das glaube ich. Ich glaube, wir werden wieder feiern, ganz klar. Der Karneval wird wieder eine neue Blüte erlangen. Die Kleinkunst wird auch wieder, die werden rausgehen, die Menschen. Weil wir werden das auch schätzen, so schön Streaming-Dienste sind, irgendwann kann ich mir keine Serie mehr angucken. Ich kann mir auch irgendwann keine Doku mehr angucken. Wir merken ja an Clubhouse, dass die Leute wieder, und an Podcasts, wie die drauf gieren, Sachen mal zu hören, sich mal auf etwas wieder einzulassen. Also wie das Pendel schlägt zurück bei aller Geschwindigkeit, wird wieder ein bisschen mehr Ruhe kommen. Aber wir müssen gewisse digitale Erfahrungen einfach übernehmen.
Also nicht nur einfach zurück, sondern auch wieder nach vorne.
Genau, ich glaube, das gibt so ein bisschen so ein Pendel, aber wenn wir sagen, alles so wie früher, falscher Weg, das geht gar nicht. Wir müssen die Erfahrung mitnehmen. Wir werden an Digitalisierung nicht vorbeikommen. Das ist auch alles nicht schlimm. Aber natürlich wird sich die Angst, wir werden, ich glaube nicht, da gibt es auch Psychologen, die können das besser erklären, die Angst wird nicht ewig halten. Das ist irgendwann vergessen. Das war doch schon immer so.
Bist du eigentlich eher gelassen jetzt in dem Augenblick noch? So, wir haben ja erst ein paar Prozent Impfquote. Oder ist es eigentlich so eine Grundnervosität, die sich so immer mehr aufbaut, wenn du dich selbst beobachtest?
Nee, das hat eher, das sind so Schübe. Das geht nicht linear in eine Richtung, das gibt immer Wellenbewegungen. Ja. Morgens um 4, wenn ich aufwache und mir Sorgen mache, bin ich sehr nervös. Manchmal schlafe ich wieder ein, dann ist es vorbei. Wenn du das mal aus einer historischen Perspektive betrachtest, werden wir das überleben. Ja, mit Sicherheit. So, und da muss man manchmal den Kopf einsetzen und auf einer rationalen Ebene Dinge betrachten und sagen, wir werden das schaffen. Emotional bin ich oft nervös. Ja, ich bin in so einem Kultur-Event-Geschäft. Wir leben davon, dass unsere Künstler und Künstlerinnen Experten auftreten. Ja, das wäre schon schön, wenn die mal wieder auftreten würden. Also das heißt, ich habe schon existenzielle Sorgen und mache mir Sorgen, wo geht die Reise hin. Aber ich finde immer, ich kann meine Emotionen, meine Sorgen nur rational bearbeiten. Das ist, weil ich kann ja nicht Emotion mit Emotion dagegen. Da kann ich immer so, ich setze meinen Kopf ein und dann irgendwann glaube ich mir, was ich mir erzähle. Von daher bin ich hoffnungsfroh.
Und du musst ja auch Spirit sozusagen weitergeben an deine Leute hier. Ja. Also das gehört damit auch dazu. Wenn man da als Erster den Kopf hängen lässt, darf man sich nicht wundern, wenn die anderen nicht gut drauf sind.
Ja, das ist tatsächlich auch nicht einfach, weil das ist passiert mir nicht oft. Aber wenn es mir mal passiert, kriege ich sofort, sage ich mal, erzählt oder gefeedbackt, dass die mir sofort sagen, was ist denn los? Du bist schlecht drauf? Und ich sage, klar bin ich schlecht drauf, ich bin ja immer gut drauf. Ja, aber das kennen wir gar nicht von dir. Und ich so, ah ja. Und dann wird mir klar, das ist schon natürlich die Person, die das leitet, die führt. Mein Job ist es, gut drauf zu sein. Also früher haben die Leute auch mal gefragt, wenn du auftrittst, bist du immer gut drauf? Und ich habe gesagt, ich bin auch nicht immer gut drauf, aber ich bin immer gut drauf, wenn ich auftrete. Weil es ist mein Job, mich vorher in die richtige Stimmung zu bringen, wenn ich auftrete. Weil man es mir sofort anmerkt, wenn ich nicht gut drauf bin. Und das ist so ein bisschen der Job, wenn du Leute führst oder leitest oder Idee. Du musst schon einen gewissen Spirit haben. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe manchmal schon Sorgen, dass der Spirit flöten geht. Ja, und es gibt auch Momente, wo er mal weg ist.
Knacki Deuser, heute der Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Ich war in diesem Gespräch auch schon mal so uncharmant zu sagen, dass der 60. Geburtstag, glaube ich, näher ist als der 50. Denkst du ans Aufhören oder gar an Rente in sowas, was ja Leute so in unserem Alter so allmählich anfangen?
Ja, nee, also ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, weil ich gar keine Rente kriege, so wenig. Nein, ich mache mir schon Gedanken. Ich habe immer gesagt, ich finde älter werden gar nicht so schlimm, wenn man nicht älter werden würde. Ja? Also ich finde alles, was so passiert, okay, wenn ich, aber, und, das wäre auch ein Programmtitel, alles wird ein bisschen endlicher. Und das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, die sieht irgendwie endgültiger, wirkt mehr endgültig, als sie früher gewirkt hat. Früher hast du was gemacht, dann ging es schief, dann bist du den nächsten Weg gegangen. Und jetzt kriegt alles so eine Bedeutung. So, das macht mir ein bisschen Sorgen. Und ich denke schon drüber nach, wie ich das gestalte, dass ich auch noch mit 75 oder vielleicht 80 ab und zu mal vor Leuten was reden kann und was machen kann und die inspirieren kann, weil ich das auch gut finde. Aber ich möchte nicht mehr von morgens 7 bis abends arbeiten. Und das versuche ich so nach und nach abzugeben. Das heißt, ich habe hier in der Firma schon jemanden eingeführt, versucht das so zu planen, sodass ich in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren das operative Geschäft definitiv deutlich verändere und mir einen Weg schaffe, wo ich laufen kann, Leute fördern kann und ab und zu mal gebeten werde, sagen Sie doch mal was. Das wäre so mein Traum.
Und wenn irgendmal irgendeiner bilanziert, was du getan hast, was wäre dir denn wichtiger oder lieber, dass da jemand schreibt, du warst der Pate in der deutschen Comedy-Szene, Leute wie Mario Barth, Ingo Oschmann, Mirabeau und viele andere, hat er, Knacki, Deuser, gefunden, gefördert? Oder wäre es dir lieber, wenn die Schlagzeile lauten würde, Deutschlands schnellster Stand-up-Comedian ever?
Nee, am liebsten hätte ich der schnellste Pate Deutschlands. Also das Laufen muss, das wäre toll, wenn das da irgendwie stehen würde, wenn ich noch ganz, ganz lange laufen könnte und auch die Leute inspirieren könnte. Die verstehen das manchmal falsch. Es geht mir nicht darum, zu gewinnen. Beim Leistungssport lernst du zu verlieren. Das Erste, was du lernst, ist zu verlieren, weil die meiste Zeit verlierst du. Du gewinnst nicht die ganze Zeit. Und das ist echt doof. Und so gerne ich auftrete, Mentoring und helfen und fördern ist mir tatsächlich ein bisschen wichtiger. Das ist das, was viel länger auch ein bisschen haften bleibt. Ich bin bestimmt nicht schlecht, aber ich habe strategisch ein paar Fehler auch begangen, um als Solist wirklich ein Star zu werden, weil ich mich immer wieder auf andere Sachen konzentriert habe. Da musst du anders arbeiten. Und ich mache das gerne, aber das Fördern und zu sehen, wie Leute was mitnehmen, und sich auch mal ärgern, dass sie was nicht mitnehmen, wo du denkst, Mann, ich weiß doch, wie es geht, jetzt mach's doch endlich mal so. Das ist mir tatsächlich, das glaube ich, würde mir ein bisschen mehr schmeicheln. Mhm. Wenn die dann aber noch erzählen würden, der war auch schnell, dann fände ich das auch ziemlich cool.
Gibt es in der Szene eigentlich Dankbarkeit? Ich habe eben ein paar Namen genannt, Barth, Oschmann, Bruce. Oder verliert man sich da aus den Augen?
Nein, also ich habe ja auch, sag mal so, die Jüngeren, jetzt auch Luke Mockridge oder so, mit denen hast du dann immer wieder Kontakt. Aber ich glaube, dass man das auch irgendwie, ich habe das zum Beispiel nie so erwartet, weil das alles auch kleine Egomanen sind, aber auch im positiven Sinne, weil du setzt dich damit auseinander und aus Sicht der Künstler ist es doch eigentlich so, dass die sagen, naja, der kann doch froh sein, dass wir bei ihm waren, dass wir unser Licht ihm mitgegeben haben auf dem Weg. Die sehen das zum Teil, dass sie gefördert worden sind. Dann sagen sie auch, wir werden uns immer an dich erinnern. Und dann sehen sie dich irgendwann mal und sagen, Also ich habe eigentlich mit allen ein ganz gutes Verhältnis. Mhm. Sehe die meisten irgendwo, ja, aber ich habe das auch nie so eingefordert. So, ich habe das eigentlich auch nie so erwartet, weil ich selber weiß, wie es ist. Du bist so mit dir und dann gehst du weiter und dann guckst du irgendwann mal zurück und denkst, ach stimmt, da waren die auch. Ja, hätte ich mal anrufen sollen. Habe ich aber vergessen. Oh, wie doof. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ist ganz doof, weil dann rufst du einen erst recht nicht mehr an, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Also ist es mein Job, den Leuten immer das schlechte Gewissen zu nehmen und sagen, ist überhaupt nicht schlimm. Macht euch mal keine Sorgen. Also ja, ich habe was davon, aber das war nie mein Job. Mein Job war nie, das einzufordern und zu sagen, und jetzt und ich, sondern wenn ich sie brauche, kriege ich die meisten schon.
Klaus-Jürgen Knacki-Deuser, Comedian, Strippenzieher in dieser Branche, Business Coach, Mittelstreckenast der deutschen Senioren, Leichtathletik und ein Koblenzer Schengelsche. Ja. Zumindest ehrenhalber. Und ehe wir jetzt anfangen, gemeinsam zu probieren, ob wir das noch hinkriegen mit dem lustig-Koblenzer Schengelsche ich sein, sage ich einfach nur Danke, Knacki. Danke für die Zeit bei den SWR2 Zeitgenossen.
Gerne.